Wie wirken sich die Krisenerlebnisse unserer Zeit auf unser Sexualleben aus? Auf Sex sowohl in Paarbeziehungen und auch auf Sex im Leben als Single. Das ist jetzt unser Thema in unserer rbb-Kulturreihe Wir in der Krise, TherapeutInnen im Gespräch. Zu Gast ist Umut Özdemir, Psychotherapeut, Paar- und Sexualtherapeut. Er war viele Jahre lang Mitarbeiter am Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin der Berliner Charité. Er ist in der Psychotherapeutenausbildung tätig und betreibt übrigens auch einen Aufklärungskanal auf TikTok. Und vielleicht kommen wir darauf auch gleich noch zu sprechen. Schönen guten Tag, Umut Özdemir, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße zurück. Schön, dass ich da sein darf.
Fangen wir doch mal ganz allgemein an. Haben so Krisenerfahrungen, wie wir sie jetzt seit mehr als 2 Jahren in der Corona-Pandemie erleben, haben die wirklich ganz eindeutig nachweisbar konkrete Auswirkungen auf unser Sexualleben?
Ja, das, also man muss korrekterweise sagen, mittlerweile, das hatten sie. Wir haben damals an der Charité direkt zum ersten Lockdown eine Befragung gemacht, haben mehrere tausend Paare oder auch Einzelpersonen befragt und hat sich ganz eindeutig gezeigt, Sexualität und sexuelles Verhalten ist zurückgegangen. Ist auch total logisch. Unsichere Zeit hat Angst gemacht. Viele konnten nicht mehr richtig arbeiten, finanzielle Sorgen vielleicht auch. Mittlerweile scheint es so, dass sich Menschen wieder daran gewöhnt haben und es so oft oder selten auch ist wie früher.
Sie finden es offensichtlich ganz logisch. Ich habe mich das gefragt, ob das wirklich so ist, weil es könnte ja auch umgekehrt sein, ne? Also starker Druck von außen bringt Paare enger zusammen, wenn wir mal jetzt bei den Paaren bleiben, und dadurch ist der Sex dann schöner und befriedigender. Aber ist nicht so?
Das kommt auf die Art des Druckes an. Also wenn es natürlich so ein negativer Druck ist, wie zum Beispiel eben die Pandemie jetzt war, oder Familien, die auf engerem Raume mit Kindern und so zu Hause sind, da blieb halt nicht viel Zeit für Intimität und Gemeinsamkeit.
Und würden Sie, oder andersrum gefragt, was würden Sie sagen, waren die wesentlichen Ursachen? Also in meiner Laienvorstellung könnte ich mir jetzt vorstellen, in der Pandemie, gerade in den Lockdowns, sind wir alle zu Couch Potatoes geworden, ja, haben auf dem Sofa gesessen und Serien gestreamt. Sexkiller, ne? Oder?
Natürlich, weil man ein bisschen träge auch geworden ist. Man ist nur zu Hause geblieben, ist nicht mehr rausgegangen. Vielleicht haben manche nur noch in Jogginghose gelebt und sich nicht mehr schick gemacht, auch für die andere Person oder für sich selbst. Aber eben auch finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen. Das war ja für 1-2 Generationen von Menschen in Deutschland das erste Mal, dass sowas passiert ist. Wir wussten nicht, wie wird das eigentlich in der Zukunft, wie wird das uns betreffen, hat das Langzeitfolgen. Und das mindert die Lust auf Sex.
Also Existenzängste im Prinzip, ne? Die dann auch Druck auf ausüben. Ja. Ja. Haben Sie das erlebt, dass es während der Pandemie größere Nachfragen gab bei Paar- und Sexualtherapeuten?
Das haben KollegInnen und ich nicht beobachtet, weil das ganz oft bemerkt man das, dass in so Krisenzeiten, aber auch bei Kriegszeiten zum Beispiel, die Rate an psychischen Problemen oder eben auch Paarproblemen ein Stück weit weniger wird, weil anderes wichtiger ist. Das Überleben ist wichtiger, dass ich andere Bedürfnisse, Haus, Unterkunft, Sicherheit stillen kann, ist wichtiger. Und deswegen rücken solche Dinge dann in den Hintergrund. Und jetzt quasi, wo wir uns daran gewöhnt haben und wieder Lockerungen kommen, jetzt merkt man, oh, jetzt melden sich wieder Menschen.
Und können Sie jetzt schon sagen, mit welchen Fragen diese Menschen dann kommen? Oder ist es noch zu früh dafür, weil diese Fragen jetzt erst wichtig werden?
In der Einzelpsychotherapie ist es ganz oft, sind es Ängste und so weiter. Bei Paartherapien sind die Fragen eher wie vorher. Wir haben uns auseinandergelebt, wir haben keine Lust mehr auf Sex, wir finden uns vielleicht nicht mehr so attraktiv. Wie können wir uns quasi wieder zusammenleben?
Ich glaube, wir müssen sowieso in unserem Gespräch unterscheiden zwischen Paaren auf der einen Seite, vielleicht auch langjährigen Paaren und Singles auf der anderen Seite. Fangen wir doch mal bei den Paaren an. Sie haben eben so ein paar Sachen gesagt, die das Sexleben von Paaren erschweren. Was sind denn da so die hauptsächlichen Ursachen für ein schwereres oder komplizierteres, sagen wir es mal so, Sexualleben?
Sexuelle Funktionsstörungen sind sowas ganz Typisches, also Erektionsprobleme, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder auch Vaginismus, also dass die Vaginalmuskulatur verkrampft und man keine Penetration mehr haben kann. Und in den letzten Jahren beobachten wir auch immer mehr und mehr eine Verminderung der Lust auf Sex, dass das so ein bisschen weggeht.
Und wie erklären Sie das?
Wir wissen aus Befragungen, dass das mit den Jahren erwartbar ist. das kennen, glaube ich, auch ganz viele. Wenn man sich am Anfang so verliebt ist, verknallt ist und sich neu kennenlernt, hat man mehrmals die Woche Sex. Und dann nach 5 Jahren, 10 Jahren, wenn auch Kinder da sind und man im Alltagstrott drin ist, dann ist man vielleicht bei weniger. Ich will jetzt keine Zahl sagen, weil das ja jedes Paar für sich entscheidet letztendlich. Und irgendwann ist es eher so, dass so Konflikte sich festfahren, dass man nicht mehr spricht miteinander, dass man Themen vermeidet. Und dadurch entfernt man sich auch emotional voneinander.
Also Sex eine Kopfsache und diese Kopfsache hat Auswirkungen auf die Emotionen und dadurch wird es dann noch schwieriger.
Ja, das größte Sexualorgan ist unser Gehirn.
Kann man so schlecht stimulieren, finde ich, außer durch Bilder oder Geräusche oder Musik. Wie stimulieren wir unser Gehirn, damit der Sex wieder intensiver und häufiger wird, wenn wir das denn wünschen?
Da haben Sie ja schon 3 Sachen genannt. Das ist doch gar nicht so schwierig. Wir haben Töne, Geräusche, Sprache, Gerüche, Hautkontakt, Spüren. Das sind natürlich alles Dinge, die dann wieder zu emotionaler Intimität führen können.
Ja. Da sind wir bei dem Thema, welche Bedeutung Sex eigentlich für die, ja, für das Gesundheitsempfinden des einzelnen Menschen hat. Wie ist das denn? Wie wichtig ist das Sex?
Sex ist eigentlich total wichtig. Auch Gemeinsamkeit mit geliebten Menschen ist total wichtig, weil das einerseits Oxytocin ausschüttet, sondern es wird auch immer so Bindungshormon genannt oder Kuschelhormon. Stresshormone werden reduziert. Wir wissen aus Versuchen, dass Wunden besser abheilen, wenn Menschen in Beziehungen sind, die so unterstützend sind, wo man gegenseitig sich Support gibt, wo weniger gestritten wird und so. Also das ist ganz zentral für unser Wohlbefinden.
Aber jetzt, da Sie auch das Kuscheln angesprochen haben, Herr Özdemir, lassen sich diese positiven Effekte von Sex auch über Kuscheln auf dem Sofa, Streicheln, vielleicht Küssen, reicht das schon oder muss es dann tatsächlich zum Akt kommen?
Nee, das reicht schon. Das sehen wir ja auch bei Menschen, die sich aktiv gegen eine Partnerschaft zum Beispiel entscheiden und Single bleiben wollen. Oder das sehen wir auch bei Menschen, die asexuell sind, also keine Lust haben oder dieses Bedürfnis nach Sexualität nicht haben. Man kann sich das woanders holen, auf jeden Fall, auch in Freundschaften, auch familiär. Aber beim Sex mit jemandem, den oder die ich liebe, ist das natürlich viel, viel intensiver und eine höhere Menge wird ausgeschüttet.
Herr Özdemir, Sie haben die Singles angesprochen. Waren jetzt die Pandemiejahre die totale Katastrophe für Singles, weil es so schwer war, neue sexuelle Kontakte kennenzulernen?
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, das war das Allerschlimmste, aber es war schon sehr belastend. Das kriegen wir auch mit in unseren psychotherapeutischen Praxen. Es hat zu sozialer Isolation geführt, zu Vereinsamung. Und wir wissen, dass das Tür und Tor öffnet für zum Beispiel Depressionen.
Und hat sich das mehr in die sozialen Medien verlegt? Für Singles?
Ja, Online-Dating und alles. Das hat ja einen riesigen Hochschwung gehabt. Wir haben gesehen, dass Pornografie-Seiten die kostenpflichtigen Pornos plötzlich kostenlos zugänglich gemacht haben in den Lockdowns, damit Menschen irgendwie Positives erleben.
Ja, ich weiß von Menschen, von Singles, die in den Lockdowns ihr Sexualleben nicht aufgeben wollten und dann im Internet nach Sexkontakten gesucht haben und dann gesagt haben, aber nur mit Corona-Test. Ja, also, dass sich beide Partnerinnen und Partner vorher testen. Ich dachte immer, meine Güte, was für ein Aufwand. Und macht es da noch Spaß, wenn so ein Druck dahinter steht? Können Sie diese Frage nachvollziehen?
Druck ist allgemein schon ein Stimmungskiller, das können wir schon sagen, aber es ist ja auch sehr, sehr subjektiv, was wir als Druck wahrnehmen. Und für die Person war das vielleicht kein Druck. Aus Corona-Sicht würde ich sagen, war das vielleicht jetzt natürlich nicht das Klügste, sich trotzdem während den ersten Lockdowns da zu treffen und irgendwie doch intim zu werden. Ich habe ganz viel mitbekommen, dass Menschen dann plötzlich spazieren gegangen sind als erste Dates.
Ach, und dann Hand in Hand und dann vielleicht die Ausschüttung der Glückshormone erlebt haben beim Kuscheln, beim Spazierengehen sozusagen.
Genau.
Wenn sie sich so nah haben kommen können.
Genau.
Okay. Herr Özdemir, auch die asexuellen Menschen haben Sie angesprochen, gibt es ja eine Menge davon. Waren die Pandemiejahre für asexuelle Menschen eine Zeit, in der mehr Druck auf sie nicht ausgeübt wurde, in denen sie mehr Druck empfunden haben, jetzt doch zu Paaren zu werden, wenn sie allein gelebt haben?
Also erstmal für vielleicht mal so allgemein, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung. Circa 1% der Menschen sind betroffen, aber es gibt nicht die Asexuellen, so wie es auch nicht die Heteros oder die Männer und Frauen gibt. Es gibt Asexuelle, die sich selbst befriedigen. Es gibt welche, die haben, bis sie ein Kind zeugen, haben die Sex in einer Partnerschaft und danach nicht mehr. Und es gibt die, die gar nicht möchten. Und was aber viele Asexuelle möchten, ist eine Beziehung oder Partnerschaft, weil dieses emotionale Engsein ist in uns angelegt evolutionär. Das möchten wir. Und die haben halt nur dieses körperliche Engsein nicht. Und da war der Druck mehr oder weniger, wie er auch bei Singles auch war. Es gibt welche, die gesagt haben, nee, ich finde das total toll, weil plötzlich so soziale Verpflichtungen weggefallen sind und ich musste mir keine Ausreden mehr einfallen lassen, warum ich nicht zu diesem Geburtstag gehe oder zu jenem Treffen. Und andere haben aber schon gelitten.
Ja. Okay, die Asexuellen, die queeren Menschen, auch da in diesem Feld sind sie unterwegs bei Schwulen, Lesben, Bi, Trans, Non-Binären, Sternchen, LGBTIQ, Sternchenmenschen. Das können wir vielleicht noch in der nächsten Runde besprechen. Erstmal vielen Dank bis hierher, Umut Özdemir. Auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, können jetzt anrufen, 030 30 20 0040. Haben Sie vielleicht Fragen an Herrn Özdemir? Wollen Sie was ergänzen oder wollen Sie widersprechen? Sehen Sie etwas ganz anders? Was sind Ihre Erfahrungen? Alles mögliche Fragen an Sie. Sie können jetzt anrufen, 030 30 20 0040. Umut Özdemir ist weiterhin zu Gast, Psychotherapeut, Paar- und Sexualtherapeut. Sie können anrufen, mit ihm sprechen, 030 30 20 0040. Die Krisenerfahrungen, wie zum Beispiel durch die Pandemie und unser Sexualleben, wenn Sie Fragen haben, Anregungen haben, 030 30 20 0040. Und angerufen hat auch Herr Peter Jähne aus Guben. Schönen guten Tag, Herr Jähne.
Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Na dann, Ihre Frage oder Bemerkung?
Ich wollte den Herrn Umut Özdemir fragen, ob er mir zustimmen kann, dass der Widerspruch von Chancen zum Seitensprung auf klassischem Wege durch die Pandemie nicht aufzulösen ist.
Darf ich kurz nachfragen, Herr Jähne?
Bitte?
Hallo, Herr Jähne, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie auch. Herr Özdemir, also mir geht es darum, ich hatte mich gefragt, ob Sie mir zustimmen können, oder möchte Sie fragen, ob Sie mir zustimmen können, dass der Widerspruch von Chancen zum Seitensprung auf klassischem Wege und der Verhinderung desselben durch die Pandemie nicht aufzulösen ist.
Schwierige Frage, verstehe ich auch noch nicht so richtig. Herr Özdemir, verstehen Sie diese Frage schon so richtig, wie das gemeint ist?
Genau, Herr Jähne, ich würde Sie gern zurückfragen wollen, was Sie mit dem Widerspruch meinen. Also meinen Sie, dass man eigentlich ja im Leben immer irgendwie eine Möglichkeit hat, fremd zu gehen, wenn man in einer monogamen Beziehung ist und dass das gegeben war gleichzeitig in der Pandemie, aber doch nicht gegeben war, weil man ja sich nicht treffen sollte oder weil man bemerken würde, wenn jemand aus dem Haus geht?
Beziehungsweise, weil man eben sozusagen, sagen wir es ruhig ganz deutlich, Angst davor hat, sich eben anzustecken.
Ah, Angst als Verhinderungsgrund sozusagen von Seitensprung.
Mhm. Ja, also ja, da gebe ich Ihnen recht, weil man sich da natürlich auch, haben sich ganz viele gefragt, könnte ich mit den Gewissensbissen leben, wenn mein Partner, meine Partnerin aufgrund meines Seitensprungs plötzlich wegen Corona auf der Intensivstation landet?
Richtig, jawohl. Okay.
Danke. Danke vielmals. Danke, Herr Jähne, für Ihren Anruf und für Ihre Frage. Haben Sie, Herr Özdemir, das erlebt tatsächlich in praktisch Ihrer therapeutischen Arbeit, dass Menschen mit dieser ganz konkreten Angst gekommen sind, ich will meine Partnerin, meinem Partner nicht gefährden?
Einerseits ist das aufgetreten bei Menschen, wo eine oder in Beziehungen, wo eine Partei in einem sogenannten, in Anführungszeichen, systemrelevanten Beruf gearbeitet hat, dass die dann auch Schlafzimmer getrennt haben.
Oh, okay.
Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen und so, Ärzte, Ärztinnen haben plötzlich im Wohnzimmer geschlafen, während vielleicht Partner, Partnerin mit Kindern im Schlafzimmer geschlafen hat. Aber auch Menschen in einer offenen Beziehung, in einer nicht monogamen Beziehung, konnten ja auch ihr Beziehungsmodell nicht mehr so leben wie davor.
Ja. Umut Özdemir ist zu Gast, Psychotherapeut, Paar- und Sexualtherapeut. Sie können anrufen und Fragen stellen und das hat auch eine anonyme Anruferin getan. Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Eine anonyme Anruferin, das möchte ich auch bleiben.
Gerne.
Ich bin ein bisschen beruflich verwandt. Ich habe auch Psychologie studiert, aber nicht als Therapeutin, dann gearbeitet und bin Soziologin. Und von meinem soziologischen Berufsfeld her würde mich sehr interessieren, auf welche Stichprobe Herr Özdemir seine Erkenntnisse stützt. Wie war denn die Befragung? Wie war die Auswahl? Welche Auswahlkriterien wurden gestellt und wen konnte er befragen, damit er zu diesen Forschungsergebnissen kommt?
Ja, ich danke für Ihre Frage. Hallo, ich grüße Sie natürlich zuerst. Wir haben online die Menschen rekrutiert, beziehungsweise wir haben auf verschiedenen, zum Beispiel Dating-Plattformen, aber auch Social-Media-Plattformen, haben wir Werbung quasi geschaltet und darüber konnte man über einen Link an einem Fragebogen teilnehmen und unsere Erkenntnisse sind quantitative Forschung. Das heißt, wir haben keine Interviews mit einzelnen Menschen geführt, sondern haben geguckt, was wurde im Durchschnitt geantwortet und zu ähnlichen Ergebnissen. Also man muss dazu sagen, dass war natürlich, egal welche Sozialwissenschaft, das war natürlich uns allen, glaube ich, klar, das ist eine einmalige Chance, die wir gerade erleben. Und da wurden ganz viele Fragebögen erstellt in verschiedensten Ländern. Und zumindest im ersten Lockdown kamen Studien aus England, aus den USA, aber auch Hamburger KollegInnen haben eine Studie gemacht, alle zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen.
Dann vielen Dank für die Antwort. Eine weitere Frage jetzt im Anschluss auf Ihre Antwort wäre, warum haben Sie keine qualitativen Interviews gemacht? Weil es so aufwendig wäre?
Also für die Zuhörenden qualitative Interview, also qualitative Forschung ist, dass wir uns vielleicht 1:1 oder mit einer Gruppe unterhalten, länger drüber sprechen, dass wir dann die Antworten auswerten. Also ein Grund ist tatsächlich, ich bin nicht ausgebildet für qualitative Forschung und würde mir das nicht anmaßen wollen, da dann was zu veröffentlichen, weil das mehr schlecht als recht wäre. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und das Zweite ist, dass das schwierig war, weil wir uns ja persönlich nicht treffen durften mit den Befragten.
Ja.
Das hätte man dann alles online machen müssen und das Ganze hätte das noch weiter hinausgezögert.
Ja.
Sodass, also die Fragebogenerstellung hat uns schon 2-3 Wochen, glaube ich, gedauert, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, in der Forschung, so sexuelle Themen werden ganz, ganz wenig beachtet. Wir haben das gemacht, weil uns das interessiert hat und haben das quasi samstags, sonntags in unserer Freizeit gemacht. Ja, also das ist leider an Forschungsstellen ganz oft so, wenn über Sexualität, Liebe, Paarbeziehungen geforscht wird, machen das KollegInnen in ihrer Freizeit, weil keine Forschungsgelder reinkommen.
Okay. Ja.
Reicht Ihnen diese Antwort?
Ja, ist auch eine Erfahrung von mir mit anderen sensiblen Themen. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und einen schönen Tag noch, auch von mir. Tschüss.
Danke gleichfalls.
Danke. Ja, rufen Sie an, wenn Sie möchten. 030 30 20 00 40, wenn Sie Fragen haben an Umut Özdemir, Psychotherapeut, Paar- und Sexualtherapeut. Herr Özdemir, wir haben in unserem ersten Gespräch ganz am Anfang die Situation von queeren Menschen nur ganz kurz gestreift. Also LGBTIQ-Sternchen, schwul, lesbisch, non-binär, trans, intersexuell, wie auch immer, identitär. War deren Situation in der Pandemiezeit nochmal deutlich notwendig unterscheidbar anders als zu den heterosexuellen Menschen?
Es gab Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, denn wir dürfen nicht vergessen, wir tun immer so modern im Jahr 2022, aber es gibt immer noch viele, viele queer negative Einstellungen. Es gibt Hass, es gibt Übergriffe, körperliche Übergriffe, weswegen manche queeren oder LGBT-Menschen keinen Kontakt zu ihren Familien haben und alleine in Berlin leben. Die sind von den Dörfern nach Berlin vielleicht gezogen und haben hier so eine Art Wahlfamilie, aber mit denen wohnen die ganz oft nicht zusammen.
Die Family.
Genau. Und haben zu ihrer leiblichen Familie, leben die in Entfernung und konnten sich dann natürlich nicht mit so vielen FreundInnen wie zuvor treffen, sodass ganz oft das so gehandhabt wurde, was mir zumindest erzählt wurde in der Praxis, dass die sich quasi ein Freund, eine Freundin aus dem Freundeskreis rausgesucht haben und die haben sich dann immer getroffen. Das war dann so dieser einzige Kontakt, den die hatten.
Ja. Und auch, so kenne ich es auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dann oft auch sehr wenige ständige Sexualkontakte. Also Männer mit Männern, immer dieselben, über einen längeren Zeitraum, keine anderen. So habe ich das auch erlebt.
Genau, also das musste ja dann quasi so ein Stück weit so sein, wenn man als Single sexuellen Kontakt haben wollte.
Und auch hier immer vorher Tests.
Ja.
Tests, Tests, Tests. Ja, na gut, okay. Eine Frage, ein Aspekt, wenn Sie möchten, rufen Sie an, 030 30 20 0040. Ein Aspekt ist eben auch nochmal aufgetaucht, als wir über quantitative und qualitative Forschung gesprochen haben. Sexualität, also die Forschung zur Sexualität, immer so ein kleines bisschen immer noch marginalisiert. Ich finde das Thema von Sprechen über Sexualität, ist das heutzutage, ja, Sie haben es selber gesagt, Jahr 2022, ist es immer noch so teilweise tabuisiert oder schambehaftet? Ist es immer noch so schlimm wie früher?
Nicht so schlimm wie früher, da sind wir schon ein Stück weiter, aber es ist nicht dort, wo es sein könnte, wenn wir ganz ehrlich sind. Ganz oft hat es immer noch so eine Art Stammtischatmosphäre, wenn über Sexualität gesprochen wird. Und dabei haben wir zum Beispiel das Internet. Also es ist ein noch nie dagewesener Zugriff auf Wissen möglich. Es fehlt aber gerade im Bereich Sexualität an wirklich wissenschaftlich basierten und faktisch richtigen Informationen online, weswegen ich ja auch zuletzt dann auf Instagram und TikTok das gestartet habe und da versuche aufzuklären, weil auch ganz, ganz viele Mythen weiterhin verbreitet werden. Und natürlich, wenn man nicht beruflich aus dem Bereich kommt, glaubt man ja dann diesen Mythen, weil man vielleicht auch diesen Menschen vertraut, die das ins Internet stellen.
Und wenn wir in Paarsituationen hineingucken, sprechen Paare intensiv genug und ausreichend genug über ihr Sexualleben miteinander?
Leider nicht alle. Mein Eindruck ist, also wenn ich eine Zahl benennen müsste, würde ich sagen, Pi mal Daumen, 75-80% der Paartherapien, die bei mir stattfinden, da geht es auch immer um Kommunikation. Menschen reden zwar über etwas, aber die reden nicht, was hinter den Kulissen passiert, also über ihre Motive, Bedürfnisse, was mich wirklich im Innersten bewegt, weil das uns Angst macht. Paradoxerweise wollen wir aber so gemocht werden, wie wir in Wahrheit sind und zeigen uns dann aber nicht so aus Angst, wir könnten verlassen werden.
Ja. Oh, die große Verlassenwerden-Angst.
Ja.
Eine Frage hörst du mir noch zum Schluss. Ich hatte es ja angedeutet, Aufklärung auf TikTok. Wirklich für junge Menschen, machen Sie da so Aufklärungsarbeit wie, weiß ich nicht, wie früher Dr. Sommer in der Bravo? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin selber kein TikTok-User.
So ähnlich, tatsächlich. Das sind kurze Videos, die ich da online stelle und ganz viele Fragen, die auch reinkommen, kann man zusammenführen und runterbrechen auf, bin ich normal? Ist dies normal? Ist das normal? Ich versuche auch Forschung so zu erklären, dass es allgemein verständlich ist. Und das stimmt, es sind viele spätadoleszente Jugendliche und junge Erwachsene, die auf TikTok sind. Und deswegen, um noch mehr Menschen zu erreichen, habe ich das Ganze auch vor einem Jahr oder so auf Instagram ausgeweitet, weil da doch noch mal mehr Menschen sind als auf TikTok.
Herr Özdemir, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio, für das Beantworten all der Fragen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Umut Özdemir, Psychotherapeut und Paar- und Sexualtherapeut, war zu Gast auf RBB Kultur in unserer Reihe Wir in der Krise, TherapeutInnen im Gespräch. Können Sie nachhören und sich näher anschauen auf unserer Internetseite rbbkultur.de.